Hallo, mein Name ist Malte Landwehr und ich bin Head of SEO bei Idealo. In der heutigen Folge erfährst du, was es mit dem Digital Markets Act auf sich hat und warum auch du Google verklagen solltest.
OMT.
Ich glaube, dass wenn SGE so launchen würde, wie es in der Beta ist, wahrscheinlich der Traffic fast aller E-Commerce-Anbieter um 50% sinken würde. Das ist kein Idealo-spezifisches Problem. Da geht es um alle. Da kriegt man halt am Ende noch einen Klick in den Checkout. Aber der ist dann bezahlt und das war's. SGE ist extrem gut da drin, eine E-Commerce Research Journey, die sonst mehrere Tage dauern würde, innerhalb von 15 Minuten zu machen. Es gibt mittlerweile, glaube ich, 8 oder 9 Studien zu SGE. Es gibt so einen Reddit-Beitrag von mir, wo ich die immer zusammenfasse.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Malte, schön, dass du da bist. Malte, wir reden heute über Digital Market Acts, kurz DMA. Monopol oder nicht? Google Shopping versus Idealo. Wir haben heute jemanden mit dir von Idealo hier. Das klingt alles super spannend, aber warum sollte das außer Idealo irgendjemand daraus draußen interessieren?
Genau, also erstmal schön hier zu sein. Es gibt, glaube ich, 2 Perspektiven. Einmal ist jeder von uns ja Konsument in der Europäischen Union und das heißt, wenn es da Gerichtsurteile oder neue Gesetzgebung gibt zum Thema Marktmissbrauch, die eben das Ausnutzen von Monopolen verhindern, damit es weiter Innovationen gibt, das ist, glaube ich, für uns alle gut. Und als Online-Marketer sind tatsächlich durch Entscheidung der EU, durch Reaktionen von Google auf diese Entscheidung und potenziell auch durch den Digital Markets Act und den Digital Services Act, den es dann auch noch gibt, neue Werbeformate entstanden und neue oder andere organische Traffic-Kanäle entstanden in einigen Branchen. Und zumindest das sollten sich, glaube ich, alle Online-Marketer mal anschauen.
Okay, also ich habe jetzt direkt nach deiner ersten Antwort so gefühlte 5 Rückfragen. Lass uns aber mal woanders anfangen. Wer hat denn jetzt wen genau verklagt, vor welchem Gericht und was kam dabei heraus und wieso reden alle vom DMA?
Okay, also es wird maximal kompliziert und ich muss auch direkt sagen, ich bin kein Jurist und an einigen Sachen werde ich lieber schwammig drüber weggehen, sonst müssen wir uns stundenlang unterhalten. Ich fange mal vor ungefähr 20 Jahren an. Irgendwann hat Google ja Frugel gestartet, diese Produktsuchmaschine. Die gab es einfach. Wir wissen heute aus internen E-Mails von Google, die hat gar nicht funktioniert. Also es gibt explizite E-Mails von Google-Managern, die sagen, the product just doesn't work. Dann hat Google sich zwischen 2008 und 2012 überlegt, hey, wir lassen das Ding einfach, wie es ist. Wir benennen es nur um in Google Shopping. Wir machen es pay-to-play und wir setzen es einfach über die normalen Suchergebnisse. Also im Endeffekt haben sie alles geändert im Hintergrund. Für Nutzer hat man immer auch den Eindruck gehabt, es ist halt diese Frugal-Preissuchmaschine. Damals hat zum Beispiel Microsoft eine Werbekampagne gestartet und gesagt, das war ja jetzt Deceptive Advertising. In den USA haben sie dieses Wort Scroogled, also from wie Screwed und Frugal so ein bisschen kombiniert gestartet. Und in Europa haben sich ganz viele Preisvergleichswebsites an die EU gewandt und gesagt, hey, auf einmal ist da Google Shopping oben drüber. Gleichzeitig wurden wir alle vom Panda-Update abgestraft, das ja so ungefähr in dem Zeitraum gelaufen ist oder eine Iteration dieses Updates. Und dann hat die EU-Kommission sich damit beschäftigt und hat 2017 entschieden, Google hat hier seine Marktstellung missbraucht. Google muss eine Strafe zahlen von 2,4 Milliarden Euro an die EU, also für jeden EU-Bürger über 1 Euro. Also wir kriegen das Geld nicht, aber das geht in den Etat der EU. Und die EU-Kommission hat den Preisvergleicher nahegelegt, hey, es ist ja bewiesen, Google hat die Marktstellung missbraucht und es ist bewiesen, ihr wurdet gezielt benachteiligt. Wir würden euch empfehlen, macht doch mal Schadensersatzklagen vor euren lokalen Gerichten. So, und dann sind verschiedene Stränge parallel passiert. Dann hat zum ersten Mal tatsächlich Idealo Google verklagt vom Landgericht Berlin. Ist eine Schadensersatzklage. Es gibt eine Pressemitteilung, die schon ein bisschen älter, von der Kanzlei Hausfeld aus 2019. Da steht drin, dass es um über 400 Millionen Euro geht. Es gibt eine Meldung von der Bild-Zeitung aus dem September letzten Jahres, dass es mittlerweile um mehrere Milliarden Euro geht. Das sind die Zahlen, die in der Öffentlichkeit stehen. Zu irgendwelchen Interna kann ich mich da natürlich nicht äußern. So, das ist dieser Idealo- und Google-Strang. Viel spannender für alle anderen ist wahrscheinlich, was hat Google gemacht? Google hat das nicht akzeptiert. Google ist in Berufung gegangen. Dann hat 2021 der EUG, der Gerichtshof der Europäischen Union, das nochmal bestätigt. Auch das hat Google nicht akzeptiert, ist wieder in Berufung gegangen. Und jetzt, dieses Jahr, wird der EUGH, der Gerichtshof der Europäischen Union, das ist das höchste Gericht, das wir in der EU haben, sich zu diesem Urteil nochmal äußern. Meistens ist es so, dass der EuGH Urteile des EuG auch bestätigt und dann müsste Google endlich diese Strafe zahlen. So, das ist natürlich noch nicht alles. Zeitgleich hat Google auch nach der ursprünglichen Strafe 2017 das Produkt Google geändert, also das Produkt Google Shopping. Und zwar haben sie gesagt, wir erlauben jetzt, dass man nicht nur bei Google Werbung in Google Shopping buchen kann, sondern auch bei sogenannten Comparison Shopping Services, also diesen CSS. Und das war ziemlich schlau von Google, weil dann sieht es ja auf den ersten Moment so aus, als hätten sie das Produkt jetzt geöffnet und das ist für alle fair und alle dürfen da mitspielen. Aber in Wirklichkeit haben sie ja die Preisvergleicher reduziert auf Agenturen, die quasi Google-Shopping-Kampagnen anliefern. Und da gibt es eine spannende Studie von Searchmetrics. Die haben rausgefunden, dass nur 25% dieser Anzeigen von Preisvergleichern kommen, also Websites wie billiger.de oder günstiger.de. Und über 40% kommen von reinen Agentur-Websites. Also das muss ich so vorstellen. Ich nenne mal ein Beispiel. Es gibt adference.com, das ist eine Online-Marketing-Agentur. Die betreiben shopping.adference.io. Das ist einer dieser Preisvergleiche, die an Google Shopping-Kampagnen anliefern von vielen Kunden. Aber wenn man auf diese Website selber geht, die hat halt null Besucher. Also die kriegt nur Besucher über Google Shopping. Das ist ein Projekt, das gibt's nur für Google Shopping. Laut Searchmetrics ist das bei 17 der Top 20 Google Shopping-Preisvergleicher der Fall. Also das sind reine so Alibi-Websites. Da hat Google eigentlich die EU ziemlich verarscht, muss man sagen. Und wie pervers das Ganze ist, kann man sich bei Snox angucken. Snox ist ja ein Online-Shop für Socken und ich glaube mittlerweile auch Unterwäsche. Die betreiben auch einen eigenen CSS auf shopping.snox.com. Also du kannst auf shopping.snox.com gehen und kannst dort Rasenmäher von Temu oder Mano Mano kaufen. Warum machen sie das? Um einen Alibi-Preisvergleich zu haben, der dann wieder in Google Shopping über Anzeigen gelistet werden kann, weil sie dann ihre eigene CSS-Agentur sind, um sich diesen angeblichen Geldbonus einzustecken, den Google ja angeblich an diese CSS-Websites gibt. Also CSS heißt immer Comparison Shopping Service, nicht die Cascading Style Sheets, die wir sonst kennen. So, das ist, was bei Google passiert ist, was rechtlich passiert ist, was bei Idealo passiert ist. Und an den Jahreszahlen hat man jetzt vielleicht schon gemerkt, das hat ja alles ewig lange gedauert. Und vermutlich deswegen hat die EU-Kommission oder die EU hat zwei Gesetze erschaffen, Digital Services Act und Digital Markets Act. Digital Services Act ist eher so für B2B-Beziehungen interessant und Digital Markets Act ist eben eine Gesetzgebung, mit der bestimmte Gatekeeper reguliert werden. Also es gibt einige Services von Alphabet, von Meta, von Microsoft, Amazon, ByteDance und Apple. Die sind so groß, dass Google sagt, dass die EU sagt, das ist entweder ein Monopol oder ein Duopol. Also konkretes Beispiel, wenn du eine Smartphone-App rausbringen willst. Du kommst nicht an dem Apple App Store und dem Google Play Store vorbei. Darum sind das beides Gatekeeper. Oder von Microsoft ist das Windows-Betriebssystem ist ein Gatekeeper, aber zum Beispiel nicht der Edge-Browser, nicht die Bing-Suchmaschine, weil die sind so klein. Und für uns relevant ist, glaube ich, das Google Shopping einer dieser sogenannten Gatekeeper ist. Und dann sagt die Gesetzgebung einfach, wenn du also die Gesetzgebung sagt ganz viele Dinge, aber was für SEOs und für Online-Marketer, glaube ich, interessant ist, wenn du zum Beispiel eine Online-Search-Engine betreibst und einen Online-Intermediation-Service, also eine Vermittlungsdienstleistung, so etwas wie Google Shopping, dann darfst du das natürlich machen, gar keine Frage, aber du darfst deinen Vermittlungsservice nicht in deiner Suchmaschine bevorzugen. Das heißt, niemand hat ein Problem damit, wenn Google irgendwo Google Shopping hat. Niemand hat ein Problem damit, wenn Google Shopping normal in der Google-Suche rankt. Aber wenn sie es eben oben platzieren und dann in der gleichen Zeit noch Dinge tun, die andere Marktteilnehmer aus diesem Bereich Comparison Shopping benachteiligen, dann gibt es jetzt mit dem DMA eine klare Gesetzgebung. Das heißt, neue Verstöße würden dann nicht wieder 10 Jahre Verhandlung benötigen. Und ich glaube, 6 Verfahren hat die EU-Kommission jetzt auch schon eingeleitet wegen verschiedener Dinge. Viele davon betreffen nicht Google, viele betreffen nicht Online-Marketing. Und diese Gesetzgebung sieht dann vor, dass man bis zu 10% des weltweiten Umsatzes als Strafe zahlen muss. So, das ist, was der DMA uns bringt. Was man vielleicht noch erwähnen sollte, seit ungefähr August oder September 2023 gibt es auch in den USA ein ganz großes Gerichtsverfahren gegen Google. Da klagt die US-Bundesregierung und diverse Bundesstaaten. Und da geht es auch darum, dass Google sich anti-competitive verhalten haben soll und eben eine marktmissbrauchende Stellung ausgenutzt haben soll und auch Absprachen benutzt haben soll, um die beizubehalten. Und da geht es insbesondere so um Dinge wie, dass Google ja sehr viel Geld an Apple, Firefox und Co. bezahlt, um immer die Standardsuchmaschine zu sein und dann sich aber immer auf den Standpunkt stellt, ja, Menschen könnten ja auch auf Bing suchen. Wir sind ja gar kein Monopol. Und da sieht es auch sehr danach aus, dass die US-Regierung sagen wird, nein, Google, ihr habt hier Sachen gemacht, die nicht okay sind. Und bei dem Verfahren sind ganz spannende Sachen rausgekommen. Zum Beispiel, dass Google die Werbeauktion manipuliert hat. Das war, glaube ich, für die ganzen AdWords-Leute sehr spannend, dass Google da etwas rumgetrickst hat. Es ist rausgekommen, dass es bei Google eine Regel gibt, dass Chats zwischen Mitarbeitern nach 48 Stunden gelöscht werden. Eben genau für den Fall, dass sie mal für ein Gerichtsverfahren ausgewertet werden. Es gibt interne Guidelines für Produktmanager bei Google, niemals die Worte Monopol oder Leverage zu benutzen. Also sie dürfen nie irgendwas schreiben, dass sie irgendwelche Daten ausnutzen, die sie haben. Da sind interne E-Mails rausgekommen, die ein bisschen was über die Funktionsweise von Google verraten haben. Und im Endeffekt der Outcome, der für SEOs, glaube ich, relevant ist, ist, Google setzt verdammt viel auf Nutzerdaten. Und sehr viele Nutzerdaten zu haben, ist ein Vorteil, wenn man eine Suchmaschine baut. Und das ist dann wieder eher für die Gesetzgebung, für Regulierung und so weiter relevant. Mhm.
Viel Information, mega spannend. Ist klar, dass du nicht über Interna reden willst oder darfst. Ich finde das spannend, dass mit Idealo ja auch ein erfolgreiches deutsches Unternehmen sich hier scheinbar wert, beziehungsweise draufspringt. Was verspricht man sich denn oder was hat sich denn geändert seitdem? Oder vielleicht jetzt nicht nur für euch in Sachen Idealo, da bin ich jetzt mal ein bisschen vorsichtig, ich will dich da ja auch nicht in eine dumme Situation bringen, aber was hat sich denn in Deutschland insgesamt vielleicht schon seitdem geändert?
Genau, also erstmal die Hoffnung und dann, was sich schon geändert hat. In dem Verfahren bei der EU ist rausgekommen, dass bis zum Einführen von Google Shopping Preisvergleicher einen gewissen Prozentsatz des E-Commerce Market Shares hatten. Das war immer relativ konstant, so über 10 Jahre hinweg. Und seit der Einführung von Google Shopping ist dieser Marktanteil gesunken. Und die EU-Kommission hat, glaube ich, geschätzt, dass die großen Preisvergleicher in Europa, also ein Idealo, ein Trovaprezzi, die Heureka-Gruppe, 2,5 bis 4 Mal so groß wären heute, wenn sie sich normal weiterentwickelt hätten. Das heißt, die Hoffnung war natürlich, über Nacht vervierfachen wir uns. So, das ist, glaube ich, für keinen Player in keinem Land passiert. Was passiert ist, ist, es gab eine Änderung bei Google Flights. Das war eine Reaktion von Google auf den DMA. Und zwar zum einen ist das Google Flights Produkt, das als Box in der normalen Suche steht, ist deutlich schlanker geworden, ist im Prinzip noch eine Liste der Live-Preise von Airlines, ohne so eine Anzeige, wann und wie Flüge am günstigsten sind und so weiter. Und gleichzeitig können OTAs, also Online Travel Agencies und Preisvergleicher im Flugbereich, können Google über eine API ihre Live-Preise zur Verfügung stellen. Also wenn du mal bei Google suchst nach Flug BER FRA, dann siehst du, dass so nach ein paar Sekunden Live-Preise geladen werden. Das heißt, da ist etwas mehr Fairness reingekommen in den Markt. Ganz wichtig, das ist eine Änderung, die hat Google gemacht und gesagt, damit sind wir jetzt DMA-compliant. Es gab noch keinerlei Aussage der EU-Kommission, hat sich noch kein Gericht mit befasst, ob das wirklich DMA-compliant sicherstellt. Ja, das ist noch ganz wichtig. Und für E-Commerce hat Google 2 neue Dinge eingeführt. Die Product-Websites, nennen sie das, oder Produkt-Websites. Das ist manchmal ein Tab, also einer dieser Filter-Tabs oben und manchmal eine Box in der Suche, wo du so 4 Ergebnisse siehst und dann noch scrollen kannst. Da dürfen nur echte Preisvergleiche rein. Also echter Preisvergleich, es gibt so ein paar Anforderungen von Google. Man muss sich dort anmelden, es nennt sich CSS Center, ist ähnlich wie das Merchant Center. Das heißt, dort sind aktuell nur echte Preisvergleiche gelistet. Und dann gibt es ja diesen Produkte, sowohl als Filter-Tab oben als auch wieder als Box. Auch dort dürfen jetzt Preisvergleicher gelistet sein, genauso wie Online-Shops dort ja auch gelistet sein können. Und das ist so eine grundlegende Änderung. Und dann hat Google jetzt zeitgleich auch noch so ein bisschen mehr Klarheit reingebracht in das Thema Filter, weil es gibt ja einmal diese Tabs ganz oben, diese Kacheln, und dann gibt es diese Bubbles oder Pills, da haben sie jetzt offiziell den Namen Refinement-Chips für eingeführt. Da gab es vorher nicht so eine klare Dokumentation zu, nicht so klare sprachliche Regelungen zu. Und das ist ganz interessant, weil einen dieser Filter-Tabs, jetzt gehen wir mal so in die SEO-Tipp-Richtung, kann man mit URL-Parametern auslösen. Das heißt, wenn du auf irgendeiner Google-Suche bist und dann machst du dieses Kaufmanns-und und schreibst dann UDM gleich 18, bist du in einer Forensuche. Das kann natürlich spannend sein, wenn du eine Themenrecherche machst zu aktuellen Themen, wenn du zum Beispiel iPhone dann eingibst in Google und dann diese UDM 18 machst, auch wenn Google dir vielleicht gar nicht anbietet, den Forumsfilter zu aktivieren, kannst du dann wiederum über diese Refinement-Chips sehen, worüber Menschen in Foren sprechen, nämlich Refurbished, Wallpaper, Unlocker, Forced Shutdown auf dem iPhone 13 und ähnliche Themen. Das war sicherlich nicht von Google geplant, uns dann ein neues Keyword-Recherche-Tool zu geben, aber das ist so ein kleiner Ansatz, wie man sich das als SEO zunutze machen kann. Und dann, wenn man im Local-Bereich unterwegs ist, also Yelp zum Beispiel wird das interessieren, hat sich auch an der Google Maps-Darstellung ein bisschen was geändert. Und zwar nur Google Maps in der Google-Suche. Ne? Also das Core-Google Maps-Produkt ist davon ja überhaupt nicht beeinflusst. Da gibt's aber auch schon eine Studie von Yelp, die gezeigt hat, dass eigentlich jetzt noch mehr Leute auf Google Maps klicken und nur ungefähr 10% der Nutzer überhaupt diese neuen Filter-Bubbles, also die Refinement-Chips, benutzen. Das heißt, Google ist ja immer relativ clever da drin, irgendwie diesen Anforderungen nachzukommen, aber am Ende dann doch noch genauso viel oder noch mehr Traffic in die eigenen Produkte zu schicken.
Mhm. Spannend. Ich habe gerade den Befehl mal ausprobiert. Ich kannte ihn nicht. Funktioniert gut. Wer ist denn der größte US-sprachige Wettbewerber von Idealo?
In den USA gibt es nicht so ein richtiges Preisvergleichs- Mindset. In den USA hast du ja eher Couponing und Voucher-Codes. Tatsächlich hatte Idealo mal eine große Preisvergleichs-Website in den USA vor ganz vielen Jahren. Mir ist kein großer US-Preisvergleicher bekannt, also kein reiner. Zumindest nicht im Shopping-Bereich, und dann im Travel-Bereich hast du natürlich die üblichen, ne? Kayak, Skyscanner etc. etc.
Okay, spannend. Inwieweit gibt's denn da auch Konfrontation mit den anderen Gatekeepern? Also wir reden jetzt hier die ganze Zeit über Google, aber du hast ja schon noch ein paar andere genannt. Inwieweit betrifft es die oder was gab es da vielleicht auch schon für Maßnahmen oder vielleicht auch Strafen oder wie auch immer? Weißt du da was?
Also hat jetzt nichts mit dem DMA zu tun, aber in den USA gab es ja schon eine Betrachtung der App Stores. Da gibt es ja schon ganz lange diesen Fall, dass einige Anbieter das doof finden, dass sie quasi so eine Steuer von 30% oder so an Apple zahlen müssen. Da gab es auch teilweise schon Entscheidungen in den USA. Und in Europa gibt es auch Überlegungen in die Richtung. Also unter anderem wird Apple ja mehrere App Stores anbieten. Also es können dann auch andere Firmen einen App Store bauen und Apple muss das dann in irgendeiner Form erlauben. Ich weiß, dass es bei Meta einige Fragezeichen gibt von der EU-Kommission. Aber da bin ich kein Experte und mag mich nicht aus dem Fenster lehnen, was genau dort passiert. Eine Sache, die mal kommuniziert wurde, ist, dass es eigentlich wünschenswert wäre, wenn es ein gewisses Mindestmaß an Interoperabilität zwischen Facebook Messenger, WhatsApp, iMessage und so weiter gäbe. Ich glaube, das wird sich allerdings aufgrund der technischen Limitierungen und Fragestellungen noch mindestens mal eine Weile hinziehen.
Mhm. Ich finde das Thema mega spannend. Wie sieht es denn in anderen Ländern aus? Also USA haben wir jetzt eben schon mal besprochen. Es gibt ja sicherlich noch ein paar andere Länder, wo das nicht so ist wie bei uns in Deutschland. Habt ihr da auch als Idealo, wenn du jetzt schon sagst, ihr wart irgendwann in den USA, bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr auch noch andere Länder im Blick habt. Weißt du da irgendwas?
Genau, also sind jetzt alles Länder, wo wir als Idealo nicht aktiv sind, aber ich kenne Websites in den Ländern. Und vielleicht fangen wir mit den USA als Extrembeispiel an. Da haben wir nochmal ein ganz anderes Layout der Suchergebnisse für E-Commerce. Und da ist es mittlerweile so, dass wenn du auf Platz 3 rankst für einen E-Commerce-Begriff, hast du unter 1% Click-Through-Rate, weil einfach so viele Klicks in die anderen Elemente gezogen werden. Du hast halt Google Shopping, dann diese Google Products Box, Google hat schon eigene Filter. Google hat da ja auch Experimente gestartet, wo du direkt in den Warenkorb des Shops kommst. Also du kommst gar nicht auf die Produktseite eines Shops, sondern in den Warenkorb mit dem Produkt. Es gab Tests, wo Shops, die Bezahlung über dieses Google Wallet angeboten haben, oder Google Pay heißt es, glaube ich, wo die bevorzugt dargestellt wurden als sichere Bezahlmöglichkeit. Also da ist Google ja wirklich dabei, im Prinzip die Amazon Experience nachzubauen. Google will da die komplette E-Commerce Journey haben, bis eben zum Klick in den Warenkorb. Das komplette Gegenteil wäre zum Beispiel Griechenland. Griechenland hatte ganz, ganz lange kein Google Shopping. Ich vermute, das liegt an der Sprache und Codierung der Sprache. Ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Ich habe das nie verstanden. Aber die hatten ganz lange kein Google Shopping. Und dort gibt es eine lokale Website, Scouts. Das ist laut Sistrix die größte Website im Land. Das ist eine E-Commerce-Website, mittlerweile eher wie Amazon, also eine echte Plattform, echter Marktplatz. Und es gibt bestpreis.gr, die sind laut Sistrix Platz 8. Und Sistrix misst ja nur den SEO-Traffic, wenn man dann mit SimilarWeb guckt. Auch dort ist Scrouts mit Platz 6 insgesamt eine der größten Websites im Land. Also dort sind lokale E-Commerce-Player entstanden, was ja in vielen anderen Ländern nicht der Fall ist. Also was ist das Amazon von Deutschland? Es ist Amazon. Was ist das Amazon von England? Es ist Amazon. Das ist in ganz vielen Ländern so. Und da ist Griechenland eben eine der Ausnahmen. Und ich würde jetzt einfach mal behaupten, es hat gewisse Vorteile, wenn europäische Websites in Europa groß sind und nicht amerikanische, weil dann Steuern hier im Land gezahlt werden, das Talent hier sitzt, Menschen, die dann in den Unternehmen was lernen und dann Startups gründen, eben hier sitzen und nicht alle im Silicon Valley. Und in der Türkei wurde Google Shopping vor ein paar Jahren schon verboten durch ein Gericht. Und dort haben die lokalen Preisvergleicher über Nacht deutlich mehr Traffic bekommen. Und ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, aber es gibt einige Studien, nach denen die Türkei eines der besten E-Commerce-Wachstumsraten in den letzten Jahren hatte im Vergleich zu anderen Ländern Europas. Also es scheint zumindest nicht schlecht für ein Land zu sein, wenn auf einmal Google Shopping verschwindet. Ich habe gerade erwähnt, das Thema Click-Through-Rates in den USA. Wir messen ja unsere eigenen CTR-Daten von Google über die Search-Konsole und die haben sich mehr als halbiert in den letzten Jahren, eben durch immer mehr Werbeformate, immer mehr Google Shopping. Also wir wissen einfach, wenn wir auf der gleichen Position ranken, haben wir heute halb so viele Klicks wie vor ein paar Jahren. Das heißt, um unseren Traffic zu halten, mussten wir eigentlich für immer mehr Keywords auf immer besseren Positionen ranken. Und das ist sehr, sehr deutlich eine Konsequenz von Google Shopping.
Okay. Gut, dann kann man das ja auch sogar sehr gut rechnen. Also da, ich meine, irgendwie müsste ja auf die Beträge gekommen sein von 400 Millionen, Milliarden, was da vorhin alles genannt wurde. Ich meine, am Ende wird es geschätzt und wie auch immer, aber du wirst irgendwo einen Konsens finden, aber du kannst es einigermaßen rechnen anhand von solchen Zahlen und das halte ich für sehr spannend eigentlich.
Ja, also die Zahlen, die ich genannt habe, waren die über 500 Millionen aus der Pressemitteilung und die Aussage mehrere Milliarden von der Bild-Zeitung. Und also ganz wichtig, sowas rechnet man ja nicht selber natürlich, ne? Dann könnte man sich ja alles schön rechnen, da beauftragt man eine externe Firma, liefert den Daten an und die bauen dann die Modelle und rechnen das.
Aber zumindest kann man es rechnen. Und an solchen Beispielen ist es, ich meine, du sagst, hat sich halbiert eure CTR. Ich meine, als hier hören wahrscheinlich ein paar SEOs zu und die wissen ganz genau, was das bedeutet. Gell? Also am Ende ist es halb so viel Umsatz. Kann man einfach runterrechnen. Ich finde es mega spannend, auch wenn das jetzt negativ für euch ist, was eigentlich mal verdeutlicht, was ja alle immer sagen, was Google für eine Marktmacht hat. Und hier macht ein Google-Update und zig Seiten rauschen ab oder zig Seiten gehen auch nach oben. Die, die nach oben gehen, die sagen, jo, wir haben immer gut gearbeitet und so weiter. Ich kann dir eine Menge Beispiele sagen, bin auch selbst schon betroffen gewesen, runtergerauscht und eigentlich super Content produziert. Zumindest denke ich, dass ich super Content produziere. Und dann fragt man sich dann natürlich auch, was hat man jetzt falsch gemacht, dass man so eine Watschen kriegt im Prinzip. Und lange Rede, kurzer Sinn, zeigt immer wieder, wie stark diese Portale sind. Ich kann ein anderes Beispiel erzählen. 2012, schon sehr lange her, hat Google irgendwann diese Einladefunktion für Facebook-Seiten einfach eliminiert von heute auf morgen. Und da sind halt viele Social-Media-Agenturen unter Wasser gekommen, die sich halt ein bisschen darauf spezialisiert haben, wie schaffen wir es, mehr Follower auf die Seiten zu bekommen, ohne jetzt irgendwelche Inder zu kaufen oder so. Ja, also kann man auch drüber reden, ob das die richtige Vorgehensweise war, aber am Ende hat man gesehen, was Facebook für eine Macht hat eigentlich, da zu interagieren. Und ich glaube, wenn man sich diese Beispiele immer mal wieder vor Augen holt und dann auch so ein Beispiel wie jetzt bei euch, wo es ja dann um 9 bis 10-stellige Summen geht oder vielleicht sogar noch mehr, wo man dann sagt, okay, krass eigentlich. Oder gab es ja früher mal diesen Fall mit, was war das, Home24 oder so, die abgestraft wurden von Google. Der gute Geschäftsführer damals war auch bei irgendeinem Podcast, wo er erzählt hat, dass sie alles gemacht haben, was Google wollte, aber dann erst 2 Jahre später aus dieser Abstrafung rausgekommen sind. Natürlich haben sie vorher was falsch gemacht, aber durch diese lange Reaktionszeit, wie viel Geld die eigentlich verloren haben, und eigentlich hätte Google sie ja viel früher wieder gleichstellen müssen, wenn man zumindest für die abstrafbaren Handlungen gesorgt hat, dass sie nicht mehr da sind. Also ich weiß nicht, wie sowas rechtlich hält, aber am Ende zeigt es einfach, was für eine Macht dahinter steckt und wie sie es halt dann scheinbar ja auch wirklich für sich versuchen zu nutzen. Irgendein Statement ist auch, ich weiß nicht, wie alt es ist, 1-2 Jahre, dass Google immer mehr in die Zero-Click-Search rein will. Also Google macht ja keinen Hehl draus, dass sie die Leute in der Suche halten wollen. Ich habe das in irgendeinem Podcast gehört, wo ein Google-Mitarbeiter drin war. Also es ist nicht geschriftlich, aber gehört habe ich es definitiv wortwörtlich. Und das zeigt ja eigentlich nur, dass der Weg ein zweischneidiges Schwert. Was macht denn jetzt Idealo? Du bist SEO von Idealo, Head of SEO von Idealo. Und wie ich so dich verfolge, geht ihr ja mächtig immer weiter nach oben. Also ihr macht ja super Arbeit. Ihr seid jetzt, was war dir, zweimal die beste Website oder die unter den 10 besten Webseiten? Ich habe es auf LinkedIn irgendwie von dir gelesen. Und wo kommen wir denn dahin? Also was ist denn eure Strategie dagegen? Das einfach zu akzeptieren oder einfach weiterzumachen? Oder wie geht ihr mit das um?
Ja, also aktuell sind wir leider nur Platz 11 bei Sistrix. Da lief es nicht so gut. Na, was machen wir? Also wir machen weiterhin gute SEO-Arbeit. Ne? Wir versuchen, Experiences zu liefern, die für Kunden gut sind und versuchen, das für Google so verständlich, crawlbar, indexierbar wie möglich zu machen. Natürlich, wenn du uns an Anzahl von Keyword-Rankings messen würdest und durchschnittlicher Ranking-Position und so weiter, haben wir verdammt gute SEO-Arbeit geleistet, also auch schon lange, bevor ich zu Idealo gekommen bin. War nur so dieser Dämpfungsfaktor der dagegenläufigen CTR immer drüber. Natürlich wehren wir uns ja durch diese Gerichtsverfahren, indem wir eben Daten zur Verfügung gestellt haben, dass die EU-Kommission zu ihrer Entscheidung kommen konnte, und investieren da auch sehr, sehr viel Zeit und Geld natürlich. Also es ist ja nicht so, dass wir da mit einem Menschen von Google argumentieren, sondern Google kommt dann eben auch mit 30 Managern und Anwälten an und jeder liefert seinen einen Vortrag ab. Da können wir natürlich nicht mithalten, personenzahltechnisch, aber Google steckt da schon enorm viel Energie rein, um eben diese Gerichtsverfahren immer weiter hinauszuzögern, in Revision zu gehen. Ist ja auch alles ihr gutes Recht, ne? Es gab ja bisher ohne das DMA kein einfaches rechtliches Handlungswerk dafür. Und ja, das ist eben, wie wir uns.
Ja, interessant. Und deswegen, ich meine, ich denke jetzt einen Schritt weiter. Ich weiß, dass du dich, wir haben ja schon mal einen Podcast zum Thema Metaverse zusammen aufgenommen. Du beschäftigst dich ja sehr viel mit Themen, die in der Zukunft liegen. Also zumindest nehme ich dich immer so wahr. Und jetzt haben ja wir beide seit dem Thema KI eigentlich noch nicht gesprochen. Also gefühlt haben wir in den letzten Podcast kurz vor der ChatGPT-Veröffentlichung aufgenommen. Und ist ja auch ein Thema, was jetzt auf den Markt kommt oder jetzt schon ein bisschen länger präsent ist. Was passiert denn eigentlich mit dem ganzen SEO-Traffic, sobald SGE eingeführt ist? Was kommt da auf uns zu? Und da wird es ja die nächste Beschneidung wahrscheinlich geben. Also zumindest gehe ich jetzt davon aus. Ich weiß nicht, wie du siehst, aber das würde mich jetzt mal interessieren. Wie reagiert ihr auf sowas? Beziehungsweise ihr müsst ja auch davon ausgehen, dass es immer weiter so geht, dass die CTR immer weiter sinkt. Und ab wann lohnt sich das noch? Also, das ist jetzt ein bisschen in die Glaskugel gucken, ist mir schon klar, aber es ist doch mal eine Diskussion, die ich gerne, mit wem kann ich die besser führen als mit dir?
Ja, also es waren jetzt ja mehrere Fragen. Investiere, ich würde sagen, mehrere Stunden in der Woche damit, mich mit Large Language Models, RAG und so weiter zu beschäftigen, also Retrieval Augmented Generation. Und vor ein paar Monaten gab es mal einen Monat, da hat SimilarWeb mal saubere Daten gehabt, wer denn so aktuell Traffic aus ChatGPT kommt. Da stand Idealo recht gut da in Deutschland. Wir waren auch einer der ersten E-Commercer mit einem ChatGPT-Plugin. Also das so in dem Bereich, was wir so machen. Ich glaube, dass wenn SGE so launchen würde, wie es in der Beta ist, wahrscheinlich der Traffic fast aller E-Commerce-Anbieter um 50% sinken würde. Das ist kein Idealo-spezifisches Problem. Da geht's um alle. Da kriegt man halt am Ende noch einen Klick in den Checkout, aber der ist dann bezahlt und das war's. SGE ist extrem gut da drin, eine E-Commerce Research Journey, die sonst mehrere Tage dauern würde, innerhalb von 15 Minuten zu machen. Es gibt mittlerweile, glaube ich, 8 oder 9 Studien zu SGE. Es gibt so einen Reddit-Beitrag von mir, wo ich die immer zusammenfasse, also alle in eins. Es ist immer so, dass der Google Shopping Graph der größte Gewinner bei SGE ist, wenn es um die Quellenangaben geht. Und E-Commerce-Keywords sind einige von denen, wo SGE am meisten, ausgespielt wird. Und es gibt ein schönes Beispiel von Bartosz Goralwicz von Onely, der irgendwie am Anfang noch gar nicht wusste, was ist eigentlich der Unterschied zwischen Gravelbike und Mountainbike. Und dann hat SGE ihn innerhalb von 15 Minuten dahin geführt, dass er jetzt in einem bestimmten Shop ein bestimmtes Gravelbike für einen bestimmten Preis hätte kaufen können. Und ohne SGE hätte das wahrscheinlich länger gedauert, er hätte mehrere Websites benutzt. Und ich glaube aber auch, dass es einen Grund hat, warum du SGE quasi überall benutzen kannst, außer innerhalb der EU, weil Google nicht das nächste Verfahren direkt am Hals haben möchte.
Ja, spannend, spannend. Welche Branchen betrifft das denn eigentlich jetzt alles mit dem Digital Markets Act?
Also wo es schon ganz deutlich ist, ist E-Commerce, Reise und Local. Theoretisch könnte man sich das Thema auch nochmal für Jobs angucken, fürs Wetter oder für Züge. Also in Deutschland denkt man ja immer nur an Google Flights, weil bei Zügen gibt es halt die Deutsche Bahn. Aber wenn du dir Länder wie Großbritannien anguckst, da gibt es halt ganz, ganz viele Zuganbieter und da ist dann tatsächlich auch Google Trains, die dir das Zugticket über mehrere Anbieter zusammenstellen, ähnlich spannend wie Google Flights. Ich hatte mir Notizen für unser Gespräch gemacht, bevor Google bei den Voucher- und Coupon-Websites so die Sichtbarkeit weggenommen hat. Google hat eine eigene Voucher-Datenbank oder hat Zugriff auf Voucher-Datenbanken sich gekauft und jetzt könnte theoretisch lokal eine eigene gebaut haben. Und jetzt sind zufälligerweise gleichzeitig diese ganzen Voucher-Websites abgestraft worden. Auch in der Branche wenn ich in dieser Branche wäre, würde ich mir den Digital Markets Act einmal sehr genau angucken und mal überlegen, was man damit noch machen kann.
Inwiefern macht das für ein Unternehmen wie Dialo Sinn, sich auch mit anderen Branchen zu beschäftigen, weil sie genau wissen, wenn wir uns damit beschäftigen, könnte das auch einen positiven Impact auf uns haben oder kümmert man sich wirklich nur um seinen Bereich?
Also ich glaube, es ist natürlich so, dass man sich primär um den eigenen Bereich kümmert und das ist eben Shopping und Travel. Wenn es jetzt jemand aus einem anderen Bereich gibt, der mal zum Mittagessen im Büro vorbeikommen möchte, seid jederzeit herzlich eingeladen. Ich plaudere da gern im Rahmen des Möglichen aus dem Nähkästchen. Genau, und wir haben manchmal auch tatsächlich Kontakt mit Firmen aus anderen Branchen, die bei uns anfragen, hey, wie schätzt ihr das denn ein? Wie sieht das aus? Etc., etc.
Ja, halte ich auch für mega spannend, weil je mehr Google von unterschiedlichen Seiten da attackiert wird, wir bleiben ja mal nur bei Google, es trifft ja auch die anderen, aber desto eher ja wahrscheinlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass da mehr PS auf die Straße kommt, dass da auch was gegen gemacht wird, beziehungsweise ist jetzt schon was passiert. Aber auch das Gesetz muss sich ja erstmal etablieren ist das falsche Wort. Also du weißt, wie ich es meine, das muss jetzt erstmal reinkommen. Jetzt hast du schon gesagt, Google hat was gemacht bei Flights. Jetzt hat aber auch kein Gericht geurteilt, ob das genug ist, was sie getan haben oder ob es nicht genug war. Ich kann mich an eine riesen YouTube-Diskussion erinnern, als sie in Deutschland die ganzen Links weggenommen haben und keinen Traffic mehr über die, nee, nicht YouTube, Bildersuche war es, über die Bildersuche auf einmal kein Traffic mehr rüberkam. Viele Künstler, die darüber halt frequentierte Webseiten hatten, auf einmal keinen Traffic mehr hatten. Dann hat Google irgendwas geändert, das war aber ohne eine riesen Strafe bezahlt. Jo, das scheint dann irgendwie gereicht zu haben, aber den Traffic hat es trotzdem nicht zurückgebracht. Also, oder nur ganz, ganz marginal, wenn ich mich recht erinnere. Das ist alles schon wieder so lange her, gell? Ich meine, das dauert ja teilweise immer Jahre, diese Prozesse. Und wie du schon sagst, Google hat natürlich auch das nötige Kleingeld, um sich lange zu wehren und durch alle Instanzen zu gehen. Dementsprechend, und am Ende muss man auch mal sagen, 2,4 Milliarden Euro Strafe. Das klingt für mich nach viel Geld, aber im Verhältnis, wenn ich mir den letzten Bericht von Google angucke, was sie im letzten Quartal verdient haben, ist trotzdem viel Geld, aber es ist verschmerzbar für ein Unternehmen wie Google. Dementsprechend bin ich da immer sehr vorsichtig zu bewerten, ist das jetzt echt eine drakonische Strafe oder ist es keine drakonische Strafe? Tue ich mir ein bisschen schwer mit. Resümee.
Ich glaube, da muss man, Entschuldigung, darf ich da einen kurz reingrätschen?
Natürlich, jederzeit.
Man muss bei den 2,4 Milliarden ja bedenken, das ist die Strafe für die Verstöße bis 2017. Theoretisch könnte die EU-Kommission ja auch noch feststellen, dass es nach 2017 weitere Verstöße gegeben hätte. Und dann können sie die Strafsumme nochmal erhöhen. Und ich glaube, das Wichtige ist ja gar nicht, dass sie eine Strafe zahlen müssen einmalig. Das Wichtige ist, wenn sie das Gleiche nochmal machen, wird die Strafe massiv viel höher. Und dann machen sie hoffentlich die Sachen fairer und für den Wettbewerb, also so, dass wieder fairer Wettbewerb stattfinden kann. Da haben dann sowohl die europäischen Unternehmen was von, als auch Konsumenten, wenn es wieder Innovationen gibt. Ich glaube, das ist eigentlich immer der Fokus, als diese Geldstrafe ist ja im Prinzip nur ein Schlag auf die Handfläche, so, wir meinen es jetzt wirklich ernst und jetzt mach's bitte nicht nochmal.
Hm. Das ist genau das, was ich als Resümee sagen wollte. Also ich glaube, der wichtige Schritt ist, ich weiß nicht, wie du es bewertest, aber der richtige Schritt ist, dass erstmal überhaupt etwas passiert ist. Weil wir beschweren uns sehr häufig über die bürokratischen oder, wie soll ich sagen, über Regierungen oder wer auch immer das Gerichte, die das jetzt entscheiden, dass ja alles sehr lange dauert, beziehungsweise, ich meine, das sind ja Entscheidungen, die haben so einen großen Impact. Da kann ich schon verstehen, dass das auch ein Ticken länger dauern kann, weil man muss es ja von allen Seiten betrachten. Genauso wäre es ja auch unfair, wenn ein Gesetz auf den Markt kommt, was Google zu stark beschneiden würde, was ja auch sein könnte. Ja? Und meistens wissen sie sich gut zu wehren, aber nichtsdestotrotz ist eine Überbenachteiligung gegenüber Google wäre ja auch falsch. Also die haben ja einen Grund, warum die so stark geworden sind, weil sie einfach eine gute Arbeit machen und dass sie bis zum Grad natürlich auch von ihrer Arbeit profitieren wollen, ist ja irgendwo legitim. Bis zu dem Moment, wo sie als Gatekeeper natürlich eine, wie sagt man so schön, eine systemrelevante vielleicht Aufgabe auch haben, da muss man halt natürlich darüber reden, aber eigentlich haben sie sich die ja auch mal irgendwie erarbeitet. Also es ist schon irgendwo auch ein zweischneidiges Schwert.
Genau, das ist bei Regulierung ja auch immer das Problem, ne? Diese Änderungen, die wir jetzt besprochen haben zu Google Flights oder Google Maps, die sind ja kurzfristig, sind die ja überhaupt nicht gut für Verbraucher. Das Produkt ist ja jetzt schlechter geworden. Nur ist es eben so, dass die Vergangenheit gezeigt hat, dass wenn es einen marktbeherrschenden Player gibt, natürlich kann der einmal eine tolle Experience liefern, aber dann hat er ja null Druck, irgendwas zu verbessern und hat alles Incentive der Welt, seine Preise zu erhöhen, zu erhöhen, zu erhöhen und alle Profite, die im Markt gemacht werden, bei sich landen zu lassen, sodass dann Player wie Fluggesellschaften, Hotels, Reisewebsites gar nicht keine Innovation mehr machen können. Und wenn du dir mal Google Shopping anguckst, wo war denn die Innovation die letzten 10 Jahre oder überhaupt auch Preisvergleicher? Keiner hat ja genug Geld verdient, um massiv in Innovation zu investieren. Und vielleicht hätten wir ganz andere tolle Preisvergleichs-Experiences heute. Und mein Lieblingsbeispiel ist dafür immer Microsoft. Die haben ja früher den Internet Explorer an Windows gebundelt. Und das war ja wirklich ein schlechtes Produkt. Also Internet Explorer 4 und 6, das waren wirklich schlechte Produkte. Und dann hat die US-Regierung sie gezwungen, dieses Bundling sein zu lassen. Dann haben wir als Konsumenten Firefox und Chrome bekommen. Und mittlerweile gibt es mit dem Edge-Browser wieder einen guten Browser von Microsoft, weil Microsoft hatte die Fähigkeit, einen guten Browser zu entwickeln. Nur man musste sie eben einmal dazu zwingen, in fairen Wettbewerb zu gehen mit dem Markt. Und vielleicht war das ein bisschen nervig, dass wir ein paar Jahre lang immer einen Browser installieren mussten, nachdem wir Windows installiert hatten und der nicht vorinstalliert war. Und wir uns überhaupt erstmal mit der Entscheidung beschäftigen müssten. Aber ich glaube, heute würde jeder Konsument sagen, ja, das Surfen im Internet ist viel, viel besser, weil wir eben mittlerweile 3 oder 4 gute Browser haben, die durch den Wettbewerb sich auch zwingen, sich weiterzuentwickeln. Und Ähnliches würde ich jetzt auch in diesen Branchen erwarten. Aber ja, du hast natürlich recht. Man macht erstmal etwas, was für Verbraucher schlecht ist, weil das Produkt, was schon da ist und gut ist, das wird ein bisschen beschnitten. Das ist manchmal kurzfristig eben negativ. Ich glaube, bei Google Shopping ist es nicht mal kurzfristig negativ. Ich glaube, da ist es einfach nur gut, weil Google Shopping ja keinen sinnvollen Preis- und Produktvergleich macht. Sie zeigen dir nur mehrere Werbeanzeigen an und Verbraucher denken, da ist ein toller Vergleich dahinter. Aber bei Google Maps zum Beispiel kann man definitiv das Argument bringen, dass es vorher für Konsumenten einen Klick weniger gebraucht hat und einfacher war. Aber langfristig wird auch das gut und richtig sein.
Mhm. Was passiert deiner Meinung nach in Sachen Regulierung bei ChatGPT?
Ganz schwierig. Ich glaube, auch ohne Regulierung ist es so, dass es sich nicht mehr lohnt, ein neues LLM zu trainieren, weil es den Content nicht mehr im Internet gibt. Also jede Website blockt ja mittlerweile derartige Crawler. Man muss Verträge schließen mit Reddit, mit Stack Overflow und so weiter, um noch an die Daten zu kommen. Deswegen vermute ich, dass der Innovationszyklus bei LLMs erstmal ein bisschen gebremst ist. Ich glaube nicht, dass es da jetzt nochmal GPT-5 in den nächsten Monaten gibt, dass nochmal so ein Sprung ist wie GPT-3 auf GPT-4. Und deswegen weiß ich nicht, ob Regulierung überhaupt so schnell eingreifen muss. Und ich glaube, Regulierung wird sich erstmal mit so Themen wie Erstellen von Deepfakes, insbesondere Erstellen von Deepfakes mit Personen, die nackt sind, beschäftigen. Und erst zweitrangig mit dem Thema Training von LLMs. Und bei dem Thema ist natürlich auch so, wenn wir das jetzt in der westlichen Welt zu krass regulieren, dann freut das vielleicht eher Firmen in Asien. Und wir wollen ja auch nicht, also da muss man, glaube ich, wirklich abwägen, ne? Also auf der einen Seite, man möchte nicht, dass die Rechte der ganzen Content-Schaffenden gebrochen werden. Auf der anderen Seite, wenn in einer globalisierten Welt, in zu vielen Ländern der Welt, es keine Regulierung gibt, muss man vorsichtig sein, wie stark man selber die eigene Wirtschaft und eigene Branche in dem Bereich reguliert. Deswegen, ich glaube, der Fokus wird erstmal sein, Schutz von Privatpersonen. Und da gibt es ja auch schon erste Länder, die gesagt haben, man darf keine Deepfake-Pornografie von seinen Facebook-Freunden erstellen. Aber es gibt noch viele Länder, da gibt es keine Gesetzgebung dazu. Und ich vermute, dass Regulierung erstmal sich darauf stürzen wird. Und dann gibt es natürlich Firmen wie Disney, die immer sehr gut darin sind, ihre Rechte durchzusetzen. Also ich weiß nicht, ob du die Story kennst mit dem Copyright-Recht in den USA, das ja jedes Jahr verlängert wurde, damit Disney noch das Copyright für die original Mickey Mouse hat. Ich vermute, die werden sich auch da wieder einsetzen und dafür sorgen, dass ihr Intellectual Property in irgendeiner Form in einem rechtlichen Rahmen auch bei AI-Tools gut geschützt ist.
Also bin ich auch sehr gespannt, was da kommt mit auch ganze Thema Rechtsprechung und so weiter. Das sind alles Themen, die natürlich sehr spannend werden. Was ist mit Copyright, was ist mit, Im Thema können wir einen eigenen Podcast draus machen, aber hat mich mal so eine kurze Grundeinschätzung von dir, hat mich einfach mal interessiert und ich glaube, es war eine sehr, sehr gute Antwort mal wieder und dementsprechend danke dafür. Wir sind eigentlich schon am Ende angekommen. Ich werde zu diesem Beitrag für alle, die jetzt zuhören, auch einen LinkedIn-Post machen, sobald der Beitrag draußen ist. Also wenn ihr das hier hört, schaut mal auf meinem LinkedIn-Profil vorbei. Und mich würde das mal interessieren, wie ihr das ganze Thema seht. Also mit dem Thema Monopolstellung, Google-Gatekeeper-Funktion, seht ihr das eher bedrohlich? Beziehungsweise, ja, vielleicht habt ihr ja auch einfach eine gute Antwort oder vielleicht eine Ergänzung zu dem, was Malte eben gesagt hat. Wir haben ja ein paar hier in meiner Reichweite, die sehr viel Ahnung von diesem Thema haben und es würde mich sehr freuen, wenn wir da vielleicht mal eine lebendige Diskussion hinkriegen. Also in den Shownotes der Link zu dem Beitrag auf LinkedIn noch und ich würde mich sehr freuen, wenn wir da an der Stelle diesen Podcast vielleicht etwas verlängern können. Malte, vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Immer wieder gerne. Wir haben schon gesagt, wir machen im zweiten Halbjahr noch einen. Was wollten wir als Thema machen?
Ich glaube LLMs und LLM-Manipulationen und sowas, oder? Ja.
Ja, sehr gut. Das machen wir dann irgendwann im zweiten Halbjahr. Sehr cool. Kleiner Ausblick, kleiner Teaser. Malte, immer wieder gern gesehener Gast bei mir im Podcast dementsprechend. Wir sind raus und danke, Malte. Zum Ende der heutigen Folge noch ein kurzer Hinweis. Wir haben am Ende Mai das Ende unseres Early Birds. Und zwar Konferenz, 10 Jahre. 10 Jahre Konferenz dieses Jahr in Mainz am 27.09. Und für alle Agenturbesitzer unter euch, ein Tag vorher ist der Agency Day im gleichen Gebäude. Das haben wir dieses Jahr erstmalig zusammengelegt und es kommt sehr gut an, was mich sehr freut. Dementsprechend schaut mal rein, Ende des Monats wird teurer und ich würde mich freuen, euch alle da zu sehen. In diesem Sinne, wir sind raus. Ciao, ciao.